Der nächste Vers, den der Autor erwähnt hat, ihr seht, es ist nur eine Aneinanderreihung von Versen, durch der er den Tawhid bestätigen will, den er lehrt. Den er lehrt und an den wir alle glauben. Allah sagt, auf der Seite 284, in Surat al-Isra, Vers 17, Vers 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَارِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn Allah etwas bestimmt, also seinen Willen äußert, seine Irada, seinen Willen sagt, oder etwas bestimmt, sein Urteil, Al-Qada, dann teilen die Ulama der Aqida das Urteil von Allah in zwei Teile ein. Einmal Qada und Shari'i und einmal Qada und Kauni. Jetzt sage ich das plötzlich. Ich habe es getauft als folgendes. Allahs gesetzlicher Wille und Allahs universeller Wille. Der gesetzliche Wille ist der Qada Shari'i oder das gesetzliche Urteil. Oder Irada Shari'iya, der gesetzliche Wille. Und Irada Kauniyya, das heißt der universelle Wille, ist der zweite Teil. Oder das universelle Urteil. Qata und Kauni. Der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist wichtig zu wissen. Denn manchmal im Koran findet man, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt und es passiert. Und manchmal Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt etwas, es passiert aber nicht. Und das ist der Unterschied zwischen dem gesetzlichen und dem universellen Willen. Wie man aus dem Namen ableiten kann, der gesetzliche Wille, Al-Shari'i, bezieht sich auf die Scharia. Und zwar, dieser Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, es kann sein, dass er durchgesetzt wird, und es kann sein, dass er nicht durchgesetzt wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala ordnet nur etwas an, in diesem Teil, was er liebt. Also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt, das ist euch haram, und das ist euch halal, dann sagt er das, dann ist es der gesetzliche Wille. Und es kann sein, dass die Leute haram machen, und es kann sein, dass die Leute halal machen. Allah sagte, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, das entmeidet die falschen Götter, und trotzdem gibt es Leute, die falschen Götter anbeten. Das heißt, der Wille von Allah, dass die falschen Götter nicht angebetet werden, ist nur teilweise erfüllt. Teilweise gibt es genug Leute, die falsche Götter anbeten. Und also ist hiermit nichts anderes gemeint als die Scharia. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, von Halal und Haram, von Makruh und Mubah, und als Pflichten und so weiter und so fort, all das gehört zum Qada al-Shari'i, das heißt dem gesetzlichen Urteil, dem gesetzlichen Willen. Der zweite Teil, und zwar der universelle Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qada al-Kawni, der wird auf jeden Fall zutreffen. Der wird auf jeden Fall zutreffen und niemand kann ihn abwenden. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass, oder wenn er etwas bestimmen möchte, dann sagt er, sei und dann ist es. Kun, fayakun. Und niemand kann dieses Urteil abwenden. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagte, auf der Seite 282 in Surah al-Isra, Surah 17, im vierten Vers, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ, wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Und diese Sache musste zutreffen, wie sie ist. Musste passieren, gegen ihren Willen, und es ist passiert nach einer Auslegung dieses Verses oder wird passieren nach einer anderen Auslegung dieses Verses. Wie dem auch sei, interessiert uns nicht. Was uns interessiert ist, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinen universellen Willen äußert, dann wird es tatsächlich auch so geschehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Und zu seinem universellen Wille gehört zum Beispiel, dass Allah gesagt hat, dass der Tag der Auferstehung stattfinden wird und dass die Menschen alle, nachdem sie schon zu Staub und Erde geworden sind, wieder auferweckt werden, zu vor Allah stehen werden und dass wir alle ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen, möge Allah ins Paradies bringen. All diese Sachen gehören zu seinem universellen Willen, gegen den niemand etwas verändert. Sein Urteil kann niemand zurückwerfen oder verwerfen. Na, und der Beweis auch, dass dieses Urteil über die Kinder Israels universell ist, ist, weil Allah gesagt hat, ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften. Und Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Scharia ordnet er nicht Unheil an. In seinem Scharia, in dem, was er den Menschen sagt, was sie tun sollen, nicht tun sollen, ordnet er niemals Unheil an, sondern nur Dinge, die für uns gut sind. Und deswegen muss es zum universellen Willen gehören. Zum universellen Willen gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass Leute umgebracht werden und dass es Kriege gibt und dass es Krankheiten gibt und so weiter und so fort. All dies kann niemand vermeiden. Na, jetzt gibt es eine Frage, die man sich stellen könnte. Man könnte sagen, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dinge anordnet in seinem universellen Willen, die er gar nicht liebt? Die er gar nicht liebt. Und das sind Sachen, an denen viele Menschen natürlich verzweifeln. Und wie kann Allah von etwas anordnen, was er nicht liebt? Die Antwort ist ganz einfach. Die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, oder Dinge, die man liebt, sind zweigeteilt. Manchmal liebt man eine Sache, weil man sie an sich mag. Weil man sie an sich mag. Und manchmal liebt man eine Sache, nicht wegen der Sache selbst, sondern aufgrund der Folgen, die sich aus der Sache ergeben. Das ist eine einfache Einteilung. Und es kann sein, dass man die Sache selbst gar nicht mag, aber es gibt Folgen, die sich aus der Sache ergeben, die man eben mag. Und deswegen mag man es von einer Perspektive gesehen und von einer anderen Perspektive mag man die Sache nicht. Und zum Beispiel, der Fassad auf der Erde, das Unheilstiften auf der Erde von den Kindern Israels, an sich ist hassenswert, makruh, ist gehasst, niemand mag das. Und Allah mag es auch nicht. Al-Fasad, Allah mag kein Fassad. Allah sagte, Wallahu la yuhibbu al-Fasad. Allah liebt al-Fasad nicht. Und auch nicht die Mufsidin, die Unheilstifter. Aber die Weisheit, die in diesem Fassad drinsteckt, die liebt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige und Ruhmvolle. Ebenso zum Beispiel die Dürre und die Trockenheit und die Krankheit und die Armut. All diese Sachen, an sich Allah liebt sie nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig zu seinen Geschöpfen. Und er liebt es nicht, dass er jemandem schadet oder kränkt oder ihm etwas antut, egal wem von seinen Dienern. Sondern er mag es seinen Dienern einfach machen. Aber er hat diese Dinge erschaffen, die an sich man nicht mag, weil sie gewaltige Weisheiten beinhalten, die wir entweder wissen oder die wir entweder nicht wissen. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran auf der Seite 408 in Surat Ar-Rum, Surat 30, Vers 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lasse, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. لعلهم يرجعون. Also, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns das Übel, was wir erschaffen haben, den Fassad, den wir machen, als Fassad auf der Erde und im Meer, damit wir darüber nachdenken und vielleicht uns erinnern und besinnen und zu Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurückfinden. Also es ist eine gewaltige Hikmah, die dahinter steckt, dass wir in diesem Leben auch leiden müssen. Eine gewaltige Hikmah. Wenn jetzt jemand die Frage stellt, wie kann es denn sein, dass man eine Sache liebt und gleichzeitig hasst? Ganz einfach. der kranke Mensch zum Beispiel, ihm wird ein Medikament gegeben, das bitter ist und übel riecht und überhaupt nicht schmeckt und auch die Farbe ist unangenehm, und trotzdem nimmt er dieses Medikament zu sich und trinkt es, obwohl er es aufgrund der Bitterkeit und der Farbe und des Geruches hasst. Aber er liebt das Medikament gleichzeitig aufgrund dessen, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin Heilmittel, darin Heilung gelegt hat. Weil Allah darin Heilung gelegt hat. Und Al-Kay, ich weiß nicht, ob ihr Al-Kay kennt. Al-Kay, das ist eine alte Methode vom Heilmittel. Man nimmt ein Stück Eisen und macht es sehr heiß an einer bestimmten Stelle und fährt dann an bestimmten Körperteilen. Also es gibt bestimmte Stellen, wie die alten Mediziner sagen, dass wenn man zum Beispiel dein Bauch an dieser Stelle verbrennt, ein Stück Eis drauf macht, dann sind deine Rückenschmerzen weg oder Bauchschmerzen weg oder Fieber weg und so. Das sind alte Heilmethoden. Okay? Und kein Mensch mag gerne, dass sein Körperteil verbrannt wird. Okay? Aber trotzdem macht man das, weil es andere Krankheiten gibt, die durch inshallah beseitigt werden. Okay? All das ist alte Medizin. Ja. Die man auf jeden Fall bis, ich weiß nicht, heute noch, aber bis vor kurzem auf jeden Fall noch gemacht hat. Also 50 Jahre auf jeden Fall noch gemacht hat. Na, Frage. Warum kann es nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, und euer Herr hat angeordnet, bestimmt, dass ihr niemanden anbeten sollt außer ihm. Warum kann es nicht sein, dass dieser Wille von Allah subhanahu wa ta'ala universell ist? Kauni. Wer kann das beantworten?
Weil die Frage.
Warum kann es nicht sein, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, und dein Herr hat angeordnet, dass ihr niemanden anbeten sollt außer Allah oder außer ihm? Okay? Ist dieser Wille gesetzlich oder universell?
Universell.
Universell, sagst du?
Nee, das ist gesetzlich.
Gesetzlich, genau. Gesetzlich, warum? Beweis?
Weil vorhin sind wir, was zum Beispiel die Beispiele genannt über Haram und Halal. Allah Jalashan hat gesagt, das ist euch Haram, das ist euch Halal. Was wir Menschen jetzt daraus machen, das ist dann.
Jazakallah, barakallah, genau. Ja, also ganz einfach, weil eben es genug Menschen gibt, die das nicht folgen, die dem nicht folgen, diesen Vers, und die andere anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn es nämlich dieser Wille, wenn dieser Wille universell gewesen wäre, dann würden wir alle Menschen Muslime sein. Und das ist nicht der Fall. Jetzt ist dieser Vers interessant. Schauen wir uns diesen Vers noch einmal an. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَقَضَى رَبُّكَ, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und zu den Eltern gültig sein sollt. Es ist interessant im Arabischen und auch im Deutschen, dass Allah gesagt hat, er spricht mit dem Propheten und sagt ihm, dein Herr hat bestimmt, dass ihr alle, du und deine Leute, nur Allah dienen sollt. Und das ist interessant, weil Allah spricht erst den Propheten an, und dann plötzlich spricht er den Propheten an und seine Freunde, okay? Und alle Muslime. Und das ist deswegen interessant, weil eben die Anrede gewechselt hat. Vom zweiten Person Singular zur zweiten Person Plural. Okay? Zweite Person Singular zur zweiten Person Plural. Und das ist natürlich ein stilistisches Mittel, das Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat. Ebenso in Surat al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat al-Talaq, am Anfang, Surat al-Talaq ist die Sura 65, auf der Seite 558, im ersten Vers, O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet und so weiter und so fort. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء نعم. Frage ist, warum macht Allah das? oder welche Weisheit steckt hinter diesen stilistischen Mitteln? So sagen wir, mindestens vier Weisheiten stecken dahinter. Die eine ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Aufmerksamkeit erweckt und die Konzentration der Zuhörer auf sich lenkt. Die zweite Weisheit ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Führer seiner Umma ist, und wenn ihm etwas angeordnet wird, dann ist es normalerweise ein Befehl nicht nur für ihn alleine, sondern für die gesamte Umma. Drittens, beinhaltet das auch nicht nur, dass die Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Propheten für sich und seine Umma ist, sondern beinhaltet auch, dass normalerweise ist es immer der Fall, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen klaren Unterschied macht zwischen der Erlaubnis des Propheten bezüglich der Gesetze in Bezug auf den Propheten und Bezug auf seine Anhängerschaft. Also die Tatsache, dass Allah gesagt hat hier, O Prophet, wenn ihr euch von euren Frauen scheidet, und nicht gesagt hat, O Prophet, wenn du dich von deinen Frauen scheidest, beweist, dass es auch sein kann, dass die Scharia sich in Bezug auf Muhammad unterscheidet von den Gesetzen in Bezug auf den anderen Muslimen. Und da gibt es mehrere Fälle, die bekannt sind. Und dieser Vers an sich speziell beinhaltet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam marbub ist, das heißt, er hat einen Herrn. Er hat einen Herrn, er ist ein Untertan. Und er ist nicht selbst ein Herr und nicht selbst ein Gott und nicht selbst ein Schöpfer, sondern er ist einer von denjenigen, die Allah angesprochen hat, gesagt, an'ibudullaha, dass er Allah dient. Er gehört dazu, dass er auch Allah dienen muss. Und das gilt als edle Sache und Verehrung für den Propheten, dass er als Diener bezeichnet worden ist. Also wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir alle Menschen als Diener bezeichnet werden, dann ist es eine normale Sache. Aber wenn jemand speziell als Diener bezeichnet wird, dann ist es eine edle Sache. Denn, wie wir gleich sehen werden, bedeutet Dienerschaft, Diener sein, Abt sein, hat mehrere Bedeutungen. Zum Beispiel, wo Allah seinen Propheten gelobt hat, indem er ihn als Abt bezeichnet hat, er sagte hier, in Vers 23, in Surat al-Baqarah, Surah 2, Seite 4, und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Also, wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener offenbart haben. Das ist eine Ehre für den Propheten, dass er der Diener Allahs subhanahu wa ta'ala ist. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Furqan auf der Seite 359, Surah 25, ganz am Anfang, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat. Seinem Diener. Ja. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala, am Anfang von Surah al-Isra, سبحان الذي أسرى بعبده. Und zwar, preis sei dem, 1. Vers des Surah Isra, Seite 282, preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte, also von Mekka, zur fernsten Gebetsstätte in Masjid al-Aqsa reisen ließ. Okay? Und das ist eine Ehre für den Propheten, dass er hier als Diener erwähnt worden ist. Und ebenso, die Aussage Allahs in Bezug auf Al-Mi'raj, die Himmelsfahrt, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Vers 10, Surah Al-Najm, Surah 53, Seite 526, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, da gab er seinem Diener als Offenbarung ein, was er eingab. Also, seinem Diener. Na. die Ubudiyya, das heißt die Dienerschaft, Ubudiyya, die Tatsache, dass wir Diener Allahs sind, dafür gibt es verschiedene Stufen der Dienerschaft. Erstmal gibt es Al-Ubudiyya al-Amma, die allgemeine Dienerschaft. Die allgemeine Dienerschaft bedeutet nichts anderes, als dass unser Herr einer einziger ist, Allah subhanahu wa ta'ala, der einzige Rabb, er ist der einzige Schöpfer. Und mit anderen Worten, jeder und jedes Geschöpf ist ein Abd von Allah, ein Diener von Allah und ein Sklave von Allah, ob er will oder nicht will, ob er Muslim ist oder Kafir ist, ob er Mu'min ist oder Fasik ist, egal, alle diese Leute sind Diener Allahs in dem Sinn, dass sie allgemein einen Herrscher und einen Schöpfer und einen Herrn haben, einen Rabb haben, und sie sind alle Abid, also Diener Allahs oder Ibad. Ja. Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Maryam, Seite 311, Surah 19, Vers 95 oder 93: In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Al-Abama anders denn als Diener kommen können. Also alle im Himmel und der Erde sind Diener Allahs. Diener des Al-Abamas. Dann, also darin ist beinhaltet auch die Kuffar. Auch die Kuffar. Dann gibt es die spezielle Dienerschaft, Al-Ubudiyya al-Khassa, die spezielle Dienerschaft. Und zwar bezieht sich auf die folgenden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 25, Surah Al-Furqan, Vers 63, Seite 365, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Die Diener des Alabamas sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen. Also die Diener des Alabamas. Das sind jetzt nur noch die Muslime gemeint. Die Diener des Alabamas. Dann gibt es Al-Ubudiyyat Khassat al-Khassa. Das heißt, die Auswahl der Auswahl. Die Auswahl der Auswahl. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Musa a.s. in Surah 17, auf der 282. Seite, Vers 3, Entschuldigung, über Nuh a.s. Gewiss, er war ein dankbarer Diener. Innahu kana abdan shakura. Jeder von uns weiß, dass ein Prophet und ein Rasul ist immer ein Diener Allahs, ein Abd von Allah, ein wahrer Abd von Allah. Aber wenn Allah das sagt über die Propheten, über die Gesandten, dann ist es, weil sie besondere Diener Allahs sind. Besondere Diener Allahs sind. Also sind die Auswahl, diese Auswahl von allen Muslimen sind die Auswahl der Auswahl. Und ebenso, wie wir vorhin gelesen haben über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sagte, und wenn ihr im Zweifel darüber seid, was wir unserem Diener herabgesandt haben, wenn ihr zufrieden darüber seid, über das, was wir unserem Diener herabgesandt haben, so ist der Prophet als Diener bezeichnet worden, weil man könnte sagen, ja, ist doch logisch, dass er ein Diener Allahs ist. Ja, das wissen wir alle. Aber er ist eben ein spezieller Diener. Und hier ist Dienerschaft eine zusätzliche Ehre, als zusätzliche Ehre zu verstehen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagte über andere Propheten das Gleiche, nämlich, und zwar, وَذْكُرْ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Und gedenke unserer Diener Ibrahim, Ishaq und Jakob, die Kraft und Einsicht besaßen. Also spezielle Propheten genannte, die eben ausgezeichnet worden sind dadurch, dass sie besondere Diener sind und Kraft und Einsicht besaßen. Jeder Prophet besaß Kraft und Einsicht, keine Frage. Aber besonders diese Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat. Also so weiß man, dass es eben mit drei Stufen der Dienerschaft gibt. Die allgemeine Dienerschaft, wo jeder Mensch drin ist. Dann die spezielle Dienerschaft, wo nur die Muslime drin sind. Und dann die spezielle Dienerschaft der Auswahl. Und das sind die Gesandten Allahs, das sind die speziellen Diener, die wahren Diener Allahs. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir behandeln ja immer noch den einen Vers, ne? Wir machen ja praktisch nichts anderes. Das Tafsir zu dem einen Vers, wo Allah sagte, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Das ist der Ausgangsvers. Und jetzt kommen wir zur Aussage, und dass ihr zu den Eltern gütig sein sollt, darüber sagte Allah zur Auslegung gehört dazu, dass die Eltern beinhaltet die Mutter und den Vater und alle, die darüber stehen. Das heißt, die Eltern der Mutter und die Eltern des Vaters sind aufwärts. Aber selbstverständlich ist die Güte am wichtigsten und am entscheidendsten in Bezug auf die eigenen Eltern, die direkten Eltern. Das heißt, Ihsan und gütig sein zu den eigenen Eltern ist noch wichtiger als zu den Großeltern. Und Ihsan bedeutet eben, dass man alles Mögliche Gute tut, was den Eltern gefällt, solange es, nichts Verbotenes beinhaltet. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst gesagt hat, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt, und dann als zweites sagt er, und zu den Eltern gütig sein sollt, bedeutet, dass das Recht der Eltern kommt gleich nach dem Recht Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn man jetzt die Frage stellt, wo ist das Recht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann lautet die Antwort, das Recht des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist beinhaltet in dem Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Recht von Allah. Denn wie willst du denn Allah subhanahu wa ta'ala dienen, anbeten, wenn du nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst und das tust, was er gesagt hat? Das ist unmöglich. Na. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala im fortlaufenden gleichen Vers, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Pfui, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, und fahre sie nicht an, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Uff ist das Mindeste, oder selbst Uff zu sagen, ist verboten, und Uff bezeichnet nichts anderes als eine, als die am wenigsten schlimme Reaktion auf eine auf einen Befehl von den Eltern oder auf ein Verlangen von den Eltern. Wenn die Eltern von einem etwas verlangen, das wenigste Übel, was man zu ihnen sagen kann, ist, dass man nein, das wäre noch schlimmer. Aber eines der wenigsten üblen Worte, die man sagen könnte, wäre Uff. Und wenn jemand etwas von mir, jemand sagt, mach das und das, dann sage ich Uff. Oder und wende mich davon ab und zeige der Person, die mir das befohlen hat, dass ich das nicht machen möchte, dann ist das schon verboten und haram. Wie Allah gesagt hat, man sagt nicht einmal zu ihnen, hier ist besetzt als Pfui, wie dem auch sei. Gemeint ist die kleinste Sache, die die Eltern knurrig machen könnte oder knurrig werden lassen könnte. Das ist schon verboten, und allgemein jede Sache, die die Eltern kränkt. Jede Sache, die die Eltern kränkt, und selbstverständlich einen Befehl nicht auszuführen, den sie von einem verlangen, und zu sagen nein oder es nicht zu tun, das ist schon eine Art Kränkung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und uns den Erfolg dazu verleihen, dass wir nicht von diesem Vers betroffen werden. Und die Aussage Allahs, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, und sage zu ihnen ehrerbietige Worte, das heißt sanfte Worte, gute Worte, mit Ruhe und Beruhigung. Und indem man zu ihnen zum Beispiel sagt, أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ, zum Beispiel, möge Allah deine oder eure Belohnung vermehren, oder dass man zu ihnen sagt, sei nicht traurig oder freue dich, und solche Worte, dass man zu den Eltern sagt, gehört zu den ehrerbietigen und guten Worten. Und ehrerbietigen gute Worte sind sowohl in Bezug auf die Formulierung, die Wortwahl, wie man es sagt und wie man sie anspricht. All das gehört dazu, dass man ehrerbietig ist. Und indem man nicht Worte sagt, die sie, wie gesagt, zornig werden lassen können, indem man seine Stimme erhebt, sondern man soll vielmehr für sie beten und sich unterwürfig für sie verhalten. Und all das macht man mit der Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Wir gehorchen unseren Eltern und sind ehrerbietig, nicht damit sie mit uns zufrieden sind, sondern unser Ziel ist, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. und dadurch erlangt man Gewinnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, der wichtigste Teil des Verses, der erwähnt worden ist, ist die Aussage أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهَ. Als Antwort auf solche Leute, die behaupten, dass La ilaha illallah bedeutet nur, es gebe nur einen Schöpfer, das ist falsch. Wer glaubt, es gibt nur einen Schöpfer, der ist noch nicht Muslim, sondern man muss wissen, dass die Aussage La ilaha illallah bedeutet, dass man niemanden anbeten darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die, und das ist, worum es im Koran zum größten Teil geht. Und deswegen sagt Allah hier subhanahu wa ta'ala, Alla ta'budu illa iyyah. Es ist niemanden, dass ihr niemanden anbeten dürft und niemandem dienen dürft, außer ihm selbst, also außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und auch in diesem letzten Teil gibt es wieder, was wir am Anfang erwähnt haben, Nafi und Ithbat. Das heißt, etwas abschreiben, etwas zuschreiben. Was ist hier abgeschrieben? Alla ta'budu, dass ihr niemandem dienen sollt. Das ist die Abschreibung und die Verneinung. Illa iyyah. Und von dieser Verneinung ist nur ein Wesen ausgenommen, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. Und dadurch ist der Tawhid vervollkommnet und beinhaltet seine zwei Arkan, die wir am Anfang erwähnt haben. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.